Literatur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Heute den 14. und vorletzten Abschnitt. Uwe Jonssons Haltung als Schriftsteller und Zeitgenosse ist einmal von Peter Demetz als konservativer Sozialismus bezeichnet worden. Aufgewachsen in der DDR, von ihr geprägt, mit ihr überworfen, ist Jonsson dieses Erbe niemals losgeworden. Es ist die Grundlage seines Schreibens. So bekam er, hat Jonsson später in seinen Frankfurter Vorlesungen über sich selbst in der dritten Person gesagt, so bekam er seine ureigene Sache, seinen persönlichen Handel mit der Republik, seinen Streit mit der Welt darüber, wann etwas Wahrheit ist. Und da ihm, fährt er fort, verwehrt war, diesen Handel öffentlich auszutragen, tat er es schriftlich, als Erzähler und Geschichtenerfinder. Das Erfundene hat den genauen geschichtlichen Hintergrund. Wenn es einmal im Roman heißt, die sowjetischen Besatzungstruppen seien am Vormittag des 2. Juli 1945 auf der Gnezer Straße in Jericho eingezogen, dann wird es genau so und an eben diesem Tag auch wirklich gewesen sein. Und weiter heißt es, die Stadtkommandantur wurde in die Ziegeleivilla gegenüber Crespals Haus gelegt. Da zogen sie die vierte Fahne des Jahrhunderts hoch. Die blieb. Sie blieb nicht, wie wir heute wissen. Die fünfte Fahne wurde inzwischen aufgezogen. Der schwarz-weiß-roten Fahne des kaiserlichen Deutschlands, der schwarz-rot-goldenen der Weimarer Republik, der schwarz-weiß-roten nebst Hakenkreuz des Dritten Reiches und der schwarz-rot-goldenen nebst Hammer und Zirkel der DDR folgte die schwarz-rot-goldene der Bundesrepublik am 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Einheit. Damals war Uwe Jonsson bereits seit 6 Jahren tot. Es gibt in seinem Buch keine Indizien dafür, dass er diese Entwicklung vorausgesehen hätte. Wohl aber gibt es eine lange Passage, die beschreibt, wie es in den 50er und 60er Jahren in Jericho ausgesehen hätte, wenn es zum Westen gekommen wäre. Eine Passage voll untergründigem Hohn, lesbar wie eine Satire auf die Wandlungen des Ostens unter Anleitung des Westens nach 1990. Zurück zum Roman, zur Geschichte Heinrich Crespals. Von den Briten nach 1945 als Bürgermeister in Jericho eingesetzt, wird er von den Sowjets nur kurze Zeit im Amt geduldet, dann verhaftet und ins Gefängnis, genauer ins Lager gesteckt. Da ergeht es ihm dreckig. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
4. Juni 1968, Dienstag. Er suchte im Lager nach den Häftlingen, mit denen er von Rabensteinfeld gekommen war. Er wusste kaum noch ein Gesicht. Unter 12.000 ist arg suchen. Aus der Baracke wurde die Belegschaft nur getrieben, wenn die operative Gruppe der Lagerleitung mit den deutschen Kapos zum Filzen der Lagerstätten anrückte. Er fand keinen aus diesem letzten Stück Vergangenheit. Denen allen hatte noch ein Weg wohin bevorgestanden. Er war hier abgestellt, endgültig ausgeschieden. Die Kapos warfen beim Filzen nicht nur die Lumpen durcheinander, sie kippten auch Bettstellen um. Die Häftlinge stritten für Stunden um beschlagnahmte oder verwechselte Besitztümer. Crespal konnte dazusehen. Bei der Verteilung der Suppe musste er warten, bis ihm einer das eigene Geschirr zuschob. Verächtlich, wie einem kranken Hund. Dann war der Kessel oft leer. Dennoch musste er für das Laien mit Abwaschen bezahlen. Einen Napf für sich selbst hätte er bald gehabt, wäre nicht auch für die Erlaubnis zur Arbeit zu bezahlen gewesen. Was er am Leibe trug, galt nicht mehr als Handelsware. Er meldete sich gleich, als die deutschen Kapos Ersatzleute brauchten fürs Latrinenkommando. Er musste vor den wohlgenährten Vertretern der Sowjets 10 Meter Paradeschritt aufführen, mit dem zackig gebrüllten Ruf, ich bin ein altes Nazischwein und will Scheiße tragen. Die Arbeit bekam er doch nicht. Er wollte für gut ansehen, dass ihm so der Gestank erspart war. Ihm ging bald auf, dass die anderen Häftlinge von ihm abrückten, so wenig da Platz zum Rücken war. Denn er stank. Er hatte zu lange im eigenen Dreck gelegen, bewusstlos oder schlafend, was immer das gewesen war. Nun konnte er sich gegen die Flöhe und Läuse nicht wehren. Heißes Wasser hatte einen Preis. Er hätte ihn erlegen können mit Auskünften über seine Bettnachbarn. Er wusste nicht einmal Bescheid. Die Kapos überstellten ihn den Sowjets wegen nächtlichen Verlassens der Baracke, aus der sie ihn nächtens geholt hatten. Vom Karzer hatte er Alleinsein erwartet. Er war da eher enger mit anderen zusammengepfercht als in der Baracke, nur eben im Dunkeln und ohne Essen. Eben weil eine Vogelscheuche heilere Fetzen trug als er, meldete ein Kapo ihn wegen Vernachlässigung bei den Sowjets, von denen musste er augenblicks 5 Schritte zurücktreten. In der Kleiderkammer dann waren die Kapos ohne Zeugen und konnten ihn sehr lange mit Prügeln triezen, bis er das Gewünschte aufsagte. »Als alter Nazi-Scheißer geh ich am Krüppelstab. Die Hosen voller Scheiße geh ich ins Scheißegrab.« Das deutsche Verwaltungspersonal machte sich eben auch noch Gedanken dazu, dass an Kleidung nur die der Verstorbenen auszugeben war. Er behielt aber sein altes Hemd und spülte die Eiterplacken aus dem Fremden. Nach der dritten Wäsche konnte er dafür das Unterteil einer Fischdose eintauschen. Angerostet zwar, aber heil. Fielen die Kapos über einen Häftling her, machten die anderen sorgenvoll Platz, nur nahm sich das hilfreich aus, als wollten sie es den Schlägern bequem machen. Was immer da zu lernen war, Crespin mag sich das Falsche ausgesucht haben. Zugegeben, er war blöde geworden von Entkräftung, von dem tagelangen Hocken im Gestank und Geschwätz der Baracke. Er mochte verwirrt sein, weil er so oft an den anderen vorbeidachte. Kann er übersehen haben, dass ihm bloß Mut abging, dass er aus Mut nichts mehr tat? Wie benahm er sich denn, wenn ein Neuer in die Baracke geführt wurde? Gestern noch am Abendbrotstisch in Penzlin. Nun musste er sich von Pritsche zu Pritsche stoßen lassen und fand Platz auf Dielen, durch die der Wind zog. Warum ließ Crespin den ganz allein herausfinden, dass er interniert war? Dass er nie und nimmer der Familie würde Nachricht geben können, dass die faulige Plörre allerbeste Morgensuppe bedeutete und der Weg durch das Lazarett nicht zur Bequemlichkeit führte, sondern ins schmutzige Verrecken. Er kannte die nötige Hilfe, ihm selber war sie nicht gegeben worden. War das Gleichgültigkeit? Wozu hatte er sich entschlossen? Im Oktober, es war schon kalt, wurde Crespin in eine Fluchtgeschichte gezogen von 2 Insassen, die womöglich Anstoß nahmen an seinem neuen Begriff von Geselligkeit. Sie konnten ihn nicht gut anwerben als vollwertigen Partner. Sie gaben sich menschenfreundlich. Der Crespin von früher hätte nicht gezögert, seine Miene deutlich gehalten und bloß der Ordnung halber hinzugefügt. Dumm Tüch, dumm Jungs je. Der von 1947 zögerte, einem guten Auskommen zuliebe, antwortete gefällig, dat lette Redder schaff nich. Er kam los, indem er Bedenkzeit verlangte. Nun hing er drin. Mittlerweile war im Saal herum, dass der maulfaule Sauertopf endlich angebissen hatte oder dass ein neues Dreiergespann ein Ding auskochte. An dem Plan war schlechterdings nichts zu bedenken. Es würde Monate brauchen, 3 Bodenbohlen in einem so zu lockern und zu befestigen, dass kein harmloser Tritt sie hochknallen ließ und sie doch nächtlich in wenigen Minuten auszubauen waren. Der Umgänglichkeit wegen lobte er wenigstens an dem Fluchtweg, dass er gleich wegführte von der kilometerlangen Ostkante des Lagers. Er warnte sie vor bewaffneten Streifen in der Forst Rowa. den nassen Wiesen von Nonnenhof, den ausgedehnten Sperrgebieten der Roten Armee nördlich Neustrelitz. Der eine tat gekränkt, der mochte der Verfasser sein. Beide bedankten sich, dass es drei Pritschen weit zu hören war. Das fiel nach dem Flüstern gehörig auf. Nach den zweiten 24 Stunden glaubte Crespal sich außer Gefahr. So spät wurde er der sowjetischen Leitung zugeführt. In der Stabsbaracke lag als unterschriebene und beeidete Aussage auf dem Tisch Anstiftung zur Flucht durch den internierten C, bedenkenloser Anschlag auf sowjetisches Volkseigentum, beleidigender Vergleich der Roten Armee mit der Kaste des Feudaladels. Beigeordnet waren Skizzen des Südlagers und des fortgesetzten Fluchtweges über Nonnenhof und Liebskanal, rekonstruiert nach den Vorschlägen des Angeklagten. Wiederum nahm Crespal sich Gelegenheit, den deutschen Kapus die Sowjets vorzuziehen. Sie schlugen ihn wahrhaftig nicht. Wegen der Redensart von der Ritterschaft musste er anderthalb Stunden am Ofen stehen. Das Rückgrat durchgedrückt, die Hände starr an eingebildeter Hosennaht. Als er die ehrenrührige Wendung auch dann nicht anders zu deuten wusste, als mit dem Übergewicht des Adels im Mecklenburgisch-Schwerinschen Landtag von 1896 und der abseitigen Lage des Bahnhofs Malchow, legten die Herren ihm ein Protokoll hin. Darin durfte er alle Vorwürfe abstreiten, bis eben auf das von zu vielen beobachtete erste und letzte Gespräch. Er unterschrieb. Inzwischen, morgens gegen 4, betrugen die Offiziere sich jovial, wenn auch nicht ohne Verachtung für solch Wrack von einem Menschen. Die dankten ihm für seine wahrheitliebenden Angaben, bedauerten die Störung seiner Nachtruhe und sprachen die Hoffnung aus, er möge wieder in den Schlaf finden. Dann übergaben sie ihn den deutschen Kapus. Die Kapus hielten ihn in einer Strafzelle des Nordlagers bis zum nächsten Mittag. Immer 4 wechselten einander ab. Sie benutzten Peitschen. Kann einer Sprechen verweigern, aus keinem anderen Entschluss, als dass er nicht sprechen will? Woher will er wissen, dass er auch kurz nach dem Verlust des Bewusstseins geschwiegen hat? Genügte der Fehler, ihn gleich so scharf zu verletzen, dass er auf nichts mehr achten musste als den Schmerz? Kann einer anderen jedes Wort vorenthalten, nur weil er sie nicht versteht? Als die Sowjets ausgiebig genug geprüft hatten, wozu die Deutschen untereinander imstande sind, befahlen sie den Abbruch der Vernehmung. Die Kapos der letzten Schicht schluckten sauer daran, dass sie in Person das reichlich blutende Bündel über die Lagerstraße schleppen mussten. Die Sowjets ließen die gewöhnlichen Internierten nicht anfassen, allerdings zusehen. Sie brauchten die Kapos gewiss als kräftige Jagdhunde, die sollten nicht etwa an Beliebtheit weich werden. Da die russischen Posten die Überführung bis zum Ende verfolgten, wurde Crespal fast zart auf eine Pritsche bei den Friseuren im Nordlager gebettet. Verwachsen waren die Wunden erst im nächsten Sommer. Gehen konnte er Anfang Dezember. Da fing er von Neuem an. Essgeschirr, heißes Wasser, Fußlappen. Bei den Insassen des Lagers Nord wurde er gleich als ein Verrückter bekannt. Denn auf die Frage nach seinem Schweigen bei den Kapos hatte er tatsächlich etwas zu erklären. Es klang zuverlässig wirr. »Ich möchte nicht«, sagte er. Er hatte die nicht gemocht. Juli 1968, Montag. Im Mai 1948 lag Crespal am ganzen Leibe nackt, in einem Wassertrog, der in Jonny Schlegels Blumengarten aufgestellt war. Jonny saß neben dem Trog auf der Bank, so müßig, als sei schon Feierabend. Es war früher Morgen. Die Katzen waren vernünftig genug, den Ort dieses Schauspiels zu meiden. Die dummen Hühner hielten den Kopf unterwärts verdreht und verwunderten sich, wie oft sie daneben hackten. Die Hühner waren meist die einzigen, die ein Gespräch unterhielten. Alle Stunde mal klopfte Jonny hinter sich auf die Bank des offenen Fensters. Dann kam Inge Pap, geborene Schlegel, mit einem Eimer heißen Wassers und stellte ihn an der Hausecke ab, hielt den Rücken zu beiden, blickte sich kein Mal um. Jonny mit seinem einen Arm konnte einen schweren Eimer nicht nur herantragen, er konnte ihn auch so regieren, dass das Wasser in sanftem Schwung über Kressball auslief und ihn am Kopf nur mit Spritzern traf. Da Jonny nicht weniger aufgeregt war als sein Gast, hatte er seine liebe Not mit dem Schweigen. Es ging ihm weniger um die Zeit, er hatte die Arbeit auf dem Hof verteilt und war da ganz entbehrlich. Er wurde wohl alt, dass ihm so der Mund juckte. Dieser Kressball wusste doch vorläufig bloß, dass seine Tochter mit den Absens noch in Jericho war, auch im eigenen Haus. Konnte der nicht mal was fragen, nach all den Jahren Abwesenheit bei den Sowjets? Jonny warf die Würde von sich und sagte, als rechne er etwas aus, das sei ja nun wohl eine lange Reise für Kressball gewesen. Dem ging das wohl zu dicht an Gefühlsseligkeit. Der antwortete nach einer Weile zurechtweisend, ja, von Jericho, Town, Damshäger, Krug. Das war eine Geschichte aus dem Winkel, aus der alten Zeit, als die Leute bloß reisten, wenn am Strand ein Schiff gescheitert war. Da sollten Schuster Fritz Mahler und Schmied Fritz Reink zu den Soldaten, zogen aber freilose in Grems und ärgerten dort die Leute. Dann finden sie, sie hätten sich dumm benommen und sollten sich in der Welt bilden. Fritz reist nach rechts bis Damshagen, eine Meile von Jericho. Fritze Mahler hält sich links, bis auch er nach Damshagen kommt. Im Krug treffen sie aufeinander mit dem Ausruf, Fritz, Fritz, treffen wir uns hier wieder in der weiten, weiten Welt. Tatsächlich war Schlegels Hof auch dicht bei Damshagen. Jonny gab das zu. Dann kippten sie die Brühe aus und trugen den Bottich der Sonne hinterher, die inzwischen von den Fenstern der Döns weggegangen war. Die Hühner regten sich ungeheuerlich auf. Jetzt standen an der Ecke drei Eimer frischen Wassers. »Da hast du den Seehund«, sagte Jonny Schlegel, als er Kressballs Tochter an den Bottich führte, der nun mit zwei Frühstücksbrettern abgedeckt war. Es war ganz falsch, denn Kressball hatte keinen Bart. Sein Kopf war ein Turmschädel. Auch heißt in Mecklenburg einer Seehund, der mit gewagten Streichen lustig durchkommt. Kressball war nicht heil durchgekommen. Es passte ein wenig wegen des blanken Blicks aus einer Entfernung, die nicht abzuschätzen ist. »Hei, bitte die nicht«, sagte Jonny. Und das Kressballsche Kind wünschte inständig, er werde sie nicht allein lassen mit diesem Menschen. Anfangs sah sie nur die Ohren, die so falsch auffielen neben dem mageren, dünnen Gesicht. Sie hatten ihn kahl geschoren. Die nachgewachsenen Stoppeln sahen schmutzig aus. Der Kopf zwischen Bottichrand und Brett schien abgeschnitten, auch weil die Arme verborgen waren. Sie wusste nicht, wo die Augen lassen. Sie schämte sich in Grund und Boden, sie hätte fast geweint. Da war Jonny längst verschwunden aus seinem eigenen Garten. »Ich hef die wat mitbröcht«, sagte der Fremde mit der Stimme ihres Vaters. 11. Juli 1968. Donnerstag. Die Schülerin Crespal mochte ihren Vater zurückbekommen haben. Entging ihr denn ganz was für einen? Der war zum Arbeiten gar schlecht imstande. Aus dessen Verdienst war kaum das Schulgeld zu erwarten. Sie aber betrug sich aufgeweckt, fröhlich geradezu, als sei ihr das so recht. Crespal war wahrhaftig mit noch anderen Auflagen entlassen worden als der Meldepflicht, so der aus den ihm weggenommenen Maschinen einen Betrieb für Holzbearbeitung aufzubauen und ihn als Treuhänder zu verwalten. Sie saßen morgens auf der Milchbank hinter dem Haus. Nicht nur war es ein schulfreier Tag, sie konnte auch sitzen neben Crespal, solange sie Lust hatte. Mochte ihm dabei entgehen, dass die Stangen der Bank angefault waren und bessere Befestigung brauchten. Vor ihnen, im wilden Gras, schattig, taunass, stand die älteste Katze auf steifen Beinen und betrachtete ein Amselküken, aus dem Nest gefallen, nicht flügge. Die Katze setzte zwei Beine vor die hinteren zwei. Sie machte sich nicht einmal die Mühe zu schleichen. Die schreiende Amselmutter hatte es so eilig, sie fiel aus dem Baum wie ein Stein. Im federnden Aufprall schon riss sie den Kopf hoch gegen die Feindin, bot sich an als Opfer, zum Selbstmord bereit. Die Katze wandte ihr einen Seitenblick zu, grau und gleichmütig, schritt auf das Küken zu, unbeirrt von dem Jammergeschrei der Amsel. Sie würde eins nach dem anderen erledigen. Gesine war im Zweifel, ob sie auch zu früheren Zeiten aufgestanden wäre und die verblüffte Katze weggenommen hätte von ihrer Nahrung. Jetzt kam sie zurück mit dem Raubtier unterm Arm und nahm in Kauf, dass das Biest sie für verblödet erachtete. Sie setzte sich zurück neben Crespal, immer die Katze im Griff, die allmählich Streicheln begriff, ihren Verdacht aber bewahrte. Was waren das für neue Sitten? Dann sah Gesine, dass Crespal den Stein weglegte, der der Katze zugedacht gewesen war. 17. Juli 1968, Mittwoch. Weil Crespals dumme Gesine sich sträubte gegen ein Leben in England, musste er sich darauf einrichten, sie durchzubringen in jenem Mecklenburg vor 20 Jahren. Nach Sitte und Anstand ließ er beim Innungsmeister anfragen um eine Unterredung. Willi Böttcher sagte mir so hastig, so bereitwillig seinen Besuch in Jericho zu, wir mussten doch denken, er wollte den ehemaligen Häftling aus seinem eigenen Haus halten und aus den Augen der Leute von Gnetz. Er kam an einem Sonntag, im schwarzen Anzug, ohne zu schwitzen in der Septemberhitze, setzte sich zögernd, wollte lange lieber vom Wetter reden. Er sah zerknautscht aus in seinem gutmütigen, verschlagenen Gesicht. Als ich mit dem Kaffee kam und er mich demütig anging ums Dableiben, ein Schulmädchen von 15 Jahren, wurde mir gewiss, der will beichten. Und dazu braucht er jemand, vor dessen Ohr gebraucht Crespal keine groben Worte. Heinrich, sagte er nachdrücklich und seufzte. Was half das noch um gut Wetter bitten? Crespal hatte zwar nach den Aussichten für das Handwerk gefragt, aber wenn Willi Sorgen bei sich trug, konnten sie ja darüber zuerst reden. Es war dann Crespals Gesine, an die Böttcher sich wandte, die er anführte als Zeugin, deren Besuche in seiner Werkstatt schon gesagt machen sollten, was ihm so schwer über die Lippen ging. Aber Gesine hatte ihm bei der Arbeit zugesehen, weil sie ihren Vater entbehrte. Gesehen hatte sie nur viel Betrieb, Umsatz. Ach, Umsatz, schimpfte Böttcher mit einem Mal, als sei das ein Unglück und Ärger obendrein. Es war an dem damals. Er sah mich an, ich schickte den Blick weiter an Crespal. Der gab Böttcher ein Nicken zurück, damit dem erspart blieb, auszusprechen, als sie Crespal gecatcht hatten. Hatte die Firma Böttcher sich über Wasser halten müssen, mit einem Anteil an den beschlagnahmten Möbeln, die die Rote Armee als Reparationsgut bei ihr lagerte und dann doch lieber an die Einheimischen zurückverhandeln ließ, gegen Sachwerte. Und die maschinelle Herstellung von Holzwürfeln für Autogasgeneratoren war die Seele vom Buttergeschäft gewesen. Butter eben. Es durfte ihm kaum mehr ankommen auf den Namen, den er sich erworben hatte mit seinen Serienmöbeln bis ins Märkische hinein. Bei der Typenfertigung war er geblieben. Das waren bis ins frühe 1947 hinein die Wachtürme, die die Sowjets für ihre neuen Haftlager bestellten. Er hatte bis an die polnische Grenze geliefert, Pritschniki. Das war bequemes Arbeiten, denn die Sowjets verlangten keine Zeichnungen. Beide Parteien waren in einer deutlichen Anschauung von solchen Türmen einig. Nur die Höhe war jeweils vorgeschrieben. Hast du die Dinger nicht bucht für die Russen? Crespal, ehrlich. Nicht, wenn du dort zwischen Inspund wirst, Böttcher. Ehrlich. Auf diesen Artikel aus Böttchers Produktion tranken die beiden einen Schnaps. Einen einzigen. Die Flasche blieb zwischen ihnen stehen. Denkmal für Böttchers Anteil an Crespals Gefangenschaft. Aber es war ausgetragen. Er nahm nun etwas mehr zum Sitzen als die Kante vom Stuhl, lehnte sich endlich an. Es war an dem. Zu seinem Leidwesen flutschte es nur so im Betrieb. Seine Arbeiter waren froh über die Aufträge, auch gab er ihnen Abfälle für Feuerung, bevor sie die stahlen, schlug weiterhin für sie die Nachtarbeiterzuschläge heraus, auch die Lebensmittelkarten für Schwerarbeiter. Dann kamen die Lattenzäune für Heringsdorf und anderer Kleinkram. 1947 übernahm er den Innenausbau russischer Schiffe in den Werften von Wismar und Rostock. Die fahren auch heute tüchtig zur See, seine Kajüten und Kojen. Pfusch steht nicht in Willi sein Gesangbuch. Aber er hatte eben mit 100% Verschnitt gearbeitet. 30 bis 50 wären vertretbar gewesen. Ein vollständiges Kinderzimmer für den abzeichnenden Direktor kam unter solchen Umständen in einen Händedruck statt auf eine Rechnung. Als er dann die Gebäude für die Schiffsversorgung auszubauen hatte, vor allem die Bazars, geriet er für eine Weile in Verlegenheit, denn auf das Verschieben von Lebensmitteln verstand er sich schlechter. Da kehrte Emil Knob zurück nach Gnez und half ihm aus seinen Nöten. Folgte die Arie auf die Luftgewinne von Emil Knob, wie Crespals Kind sie auch singen konnte. Nur alles, was wahr sei. Demnach habe ja auch Böttcher sein Päckchen zu tragen gehabt, sagte Crespal freundlich. Seine Tochter war in Rage auf Böttcher wegen seiner Gemütlichkeit. Aber Erwachsene waren eben unbegreiflich. Wir haben uns nur was erzählt, denn wollen wir uns vertragen. Als ob Crespal vom Lager Fünf Eichen erzählt hätte. Einen Zipfel von Böttchers Geschäften aber hatte immer Emil Knob in der Hand. Sperrte der sich, ging etwas schief.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die 14. und vorletzte Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie den Schluss.
Musik. NDR Kultur. Play Jazz.
Liest man einen Titel wie Revue-Musik, dann denkt man wohl eher an sämige Unterhaltung, aber weniger an ein Werk einer profilierten Komponistin zeitgenössischer Musik. Ende September 2023 fuhr die NDR Big Band zur Ruhr-Triennale nach Bochum, um dort zusammen mit der Basler Sinfonietta Sofia Gubaidulinas Komposition zu spielen. Dazu Schlimmasel, ein Auftragswerk des Berliner Schlagzeugers und Komponisten Michael Wertmüller. Beides und Aufklärung dazu gibt's heute in der Big Band-Sendung auf NDR Kultur zu hören. Und dazu begrüßt sie Henry Altmann.